Liebe Gemeinde, Sie haben mich hier vorne noch nie gesehen. Ich habe einmal meinen Mann begleitet hierher nach Schwelm und habe mit dem einen oder anderen dann noch gesprochen hinterher, aber mich selber kennen Sie jetzt noch nicht. Als ich jetzt wieder nach Schwelm hereinfuhr, dachte ich daran, dass ich mal einen Opa Schwelm gehabt habe. Mein Großvater Richard Georg hat, ich glaube, hier in der Kaiserstraße gewohnt, mit seiner Frau, der Oma Schwelm natürlich. Und wir haben als Kinder sie gerne besucht. Ja, aber schon lange ist er in der Ewigkeit und die Oma Schwelm auch. Ich komme aus Solingen jetzt. Da sind wir vor 5 Jahren hingezogen. Und ich hatte die Freude und die Aufgabe, die Gemeinde Solingen Mitte zu begleiten bis zu meinem Ruhestand. Und ja, es war dann auch der letzte Weg der Gemeinde Solingen Mitte in der Oststraße. Wir haben die Gemeinde nach 144 Jahren miteinander geschlossen. Und ja, es war ein schwerer und doch, denke ich, ein Weg des Friedens, den wir da miteinander gegangen sind. Und alle Geschwister, die wollten, haben auch eine neue Heimat gefunden. Zum Glück hat Gott ja überall seine Leute. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier auch ja, unter Gottes Kindern sein darf und ihnen ein Stück aus dem Wort Gottes näher bringen darf. Steine faszinieren mich. Vom Strand von Roquetas de Mar, unserem Urlaubsort, vor einigen Jahren, habe ich verbotenerweise einige Kiesel mit nach Hause genommen. Und wenn ich diese Kiesel so angucke, besonders wenn sie feucht sind, dann ist jeder wieder einzigartig, alle verschieden in Farbe und Form und Größe. Manche sind mehr so milchig, andere mehr so quarzartig und manche grünlich, manche rötlich, manche glatt, manche rau. Immer wieder finde ich es schön, da meine kleine Steinsammlung anzugucken. Wir haben noch eine Steingeschichte in unserer Familie. Wir haben nämlich schon mal Steine entführt. Das liegt noch früher zurück. Da waren wir in Schweden auf der Insel Torsjö im Vänernsee. Und da haben wir auch Steine mitgenommen. Wir haben einen VW-Bus damals gehabt als Familie. Wir hatten ja 3 Kinder damals. Und ja, diese schweren Brocken konnten also von dem VW-Bus mitgenommen werden. Das waren wirklich richtige Wackersteine, so aus rotem Granit. Und die Schwedensteine haben uns begleitet und wir haben sie immer noch, egal wo wir hingezogen sind. Das Bild von diesem besonderen, auserwählten Stein steht im Mittelpunkt unseres Bibeltextes. Mehrmals kam er ja vor. Aber was wir uns da vorstellen sollen, sind nicht etwa Kieselsteine oder kindskopfgroße Brocken, Findlinge. Stellen Sie sich einen Stein vor, wirklich zentnerschwer, ungefähr 6 Meter lang, 2 Meter breit, 3 Meter hoch, der würde glatt mein Arbeitszimmer ausfüllen. Ich habe gelesen, dass solch ein Stein sich in der Stadtmauer, in der Jerusalemer Klagemauer findet. Das ist ja ein Stück des Tempels, der übrig geblieben ist. Und das Besondere an diesem riesengroßen, zentnerschweren Stein ist nicht nur seine enorme Größe, sondern er weist auch eine seltsame Beschädigung, eine uralte Beschädigung auf. Und die Archäologen haben die Vermutung, dass dieser Stein ursprünglich mal auf einem Schuttplatz lag, bei einem Steinbruch. Und dass man erst später seinen besonderen Wert erkannt hat und ihn dann zum Mauerbau eingesetzt hat. Er eignete sich in ganz besonderer Weise als Eckstein. Und solch einen Eckstein zu finden, das ist ein ganz seltenes Glück. Seine Größe und sein Gewicht bieten sich an, eine ganze Mauer zu tragen. Und wenn man ihn als ersten Stein setzt, dann richtet sich das ganze Bauwerk nach ihm aus. Wer nun ein guter Baumeister war, der hatte den richtigen Blick dafür. Ein unerfahrener Maurer hatte ihn womöglich übersehen und seine Qualität nicht erkannt. Er schien unbrauchbar und lag ungenutzt auf der Müllhalde. Dieses Kernbild unseres Textes, der Eckstein, der entweder als wertvoll erkannt oder als unbrauchbar verworfen wird, dieses Bild, das findet sich schon im Alten Testament. Und verschiedene Stellen werden hier in 1. Petrus 2 zitiert und erklärt. Zum Beispiel Jesaja 28, 16. Die Situation des Volkes Israel ist damals folgende. Gott bietet sich ihnen als sicheres Fundament an, dem Volk Israel und seinem König. Denn sie waren in sehr bedrängter Situation. Sie standen davor, angegriffen zu werden. Und da sagt Gott zu ihnen und zu seinem König, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, flieht nicht. Das kriegt der König gesagt. Und was tut er? Obwohl der Jesaja, der Prophet Gottes, ihm das anbietet, der König weicht doch aus. Er sucht ausgerechnet den Beistand der assyrischen Großmacht. Er verwirft die Hilfe und den festen Grund, den ihm Gott anbietet. Und da wird der Eckstein, der sie als Volk stützen sollte, zum gefährlichen Stein des Anstoßes, zum Stein, der auf sie stürzen wird. Nicht stützen, stürzen. Auch Jesus gebraucht das Bild und das alte Wort vom Eckstein. Das ist in folgendem Zusammenhang. Zunächst erzählt er das Gleichnis von den bösen Weingärtnern, die dem Weinbergbesitzer seinen Ertrag verweigern und schließlich sogar den Sohn und Erben hinausstoßen aus dem Weingarten und ihn töten. Und mit diesem Gleichnis deckt Jesus unmissverständlich die bösen Absichten der hohen Priester und Pharisäer auf, die in ihrem Herzen schon beschlossen hatten, ihn zu beseitigen. Und dann zitiert Jesus das Bild vom Schicksalsstein aus Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und genauso ist es gekommen. Jesus wurde von den Menschen verworfen, hingerichtet, draußen ausgerechnet auf der Müllhalde der Stadt Jerusalem. Einige wenige haben ihn erkannt als den Retter, den Gott geschickt hat. Und denen wurde er, Jesus, zur Rettung und zum Fundament. Der Schicksalsstein. Jesus, unser Schicksal, so nannte Wilhelm Busch sein weit verbreitetes evangelistisches Buch. Die Älteren werden es noch kennen. Das schrieb er schon nach dem Krieg und es hat viele Menschen vor diese Entscheidung gestellt, für oder gegen Jesus. An ihm scheiden sich tatsächlich bis heute die Geister. Und so fordert Petrus jetzt in unserem Bibeltext die Menschen auf, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Hier habt ihr den festen Grund, die Basis für euer Leben. Trefft die richtige Wahl. Geht den lebenswichtigen und vertrauensvollen Schritt auf Jesus zu und lasst euch dann einbauen in das großartige neue Haus, das Gott mit Jesus, dem Grundstein, begonnen hat. Jesus ist also das Fundament. Und jeder Mensch, der sein Leben auf ihn gründet, der wird dann eingegliedert in das neue geistliche Haus und ist Teil des Volkes Gottes. Also nicht nur das Fundament, was wir jetzt für unser Leben gefunden haben, auf dem wir bauen dürfen, unser eigenes Leben, sondern Jesus ist auch das Fundament für das neue Haus Gottes und für das neue Volk Gottes. Und darüber wollen wir uns jetzt weiter Gedanken machen. Wir fragen, was macht uns denn als Volk Gottes aus? Wer sind wir denn? Und dazu geben uns die letzten beiden Verse von unserem gelesenen Bibeltext, nämlich die Verse 9 und 10, drei wesentliche Antworten. Was macht uns als Volk Gottes aus? Ich habe gefunden, erstens die Würde, zweitens die Gemeinschaft und drittens die Aufgabe. Unsere Würde. Wie kommen wir denn überhaupt zu der Ehre, Gottes Volk zu heißen? Ich denke daran, dass Gott sich ja schon einmal ein Volk ausgesucht hat, das Volk Israel. Wie kommen wir dazu, uns jetzt Volk Gottes nennen zu dürfen? Haben wir uns das selbst erkämpft und verdient? Sind wir hier miteinander besonders großartige Menschen, moralisch einwandfrei, gesellschaftlich anerkannt, gut ausgebildet? Macht uns das miteinander vor Gott kostbar, auserwählt? Und weiter gefragt, verlieren wir vielleicht die Anerkennung wieder, wenn wir uns als nicht würdig erweisen? Bei den Elite-Exzellenz-Unis ist es ja so, sie kriegen den Preis verliehen, so eine besondere Uni zu sein, und dann müssen sie sich aber dauernd anstrengen, diesen Titel nicht wieder zu verlieren. Denn in gewissen Zeitabständen wird evaluiert, das heißt bewertet, ob sie die Fördergelder noch zurecht bekommen. Ist das auch so mit dem Volk Gottes? Wenn eine Gemeinde kleiner wird, darf sie sich dann überhaupt noch als richtige Gemeinde verstehen? Die Frage hatten wir damals in Solingen schon hier und da. Oder wenn eine Gemeinde manches falsch gemacht hat in der Vergangenheit, muss sie sich dann so schämen, dass sie keine Zukunft mehr für sich sehen darf? Der Einzige, der diese Frage zu entscheiden hat, ist Gott selber. Und er setzt die Maßstäbe, wen er zu seinem Volk ernennt, wen er erwählt, wem er seine ganze Liebe schenkt und seine Liebe bei ihnen behält und wen er gebrauchen will. Sehen wir uns nochmal das alte Volk Gottes an, das Volk Israel. Warum hat Gott sie sich ausgerechnet ausgesucht als ganz persönliches Eigentumsvolk? Hätte er nicht auch diese Ägypter wählen können mit ihrem herrlichen Land? Diese Ägypter, die von dem großen Strom Nil profitiert haben, Nil, der ihnen Fruchtbarkeit und Reichtum brachte, mit ihrer tollen Kultur, die bis heute Bewunderung hervorruft. Nein, ausgerechnet auf Israel, auf dieses kleinste und unscheinbarste der Völker damals, da fiel sein Auge. Und dieses kleine Volk Israel wurde sein Augenstern. Einfach aus Liebe, aus Gnade, aus Barmherzigkeit. Ja, vielleicht hat gerade diese Armseligkeit und Hilflosigkeit dieses Völkchens Gottes Sympathie hervorgelockt, weil er einer ist, der so gerne Gutes tut und einer, der besonders den Kleinen und Unscheinbaren Gutes tut, die sich nicht von sich aus hervortun können. Und dann hat er einen Bund mit ihnen geschlossen und sie waren das exklusive Volk Gottes. Und ihre Aufgabe war es, sich treu an diesen Gott zu halten und immer auf ihn zu hören. Das haben sie nicht geschafft, leider. Sie entfernten sich von ihrem Gott. Und dann sind viele Propheten gekommen, unter anderem auch der Prophet Hosea, von Gott geschickt, um sie zu rufen, um sie zu locken, um sie zu erinnern an die Liebe Gottes, die ihnen doch galt und gilt und welche Würde sie verliehen bekommen haben und welche Freude es doch bedeutet, in Gottes Nähe, in seinem Licht zu leben. Kommt zurück, ermutigt der Prophet Hosea sie, da ist noch so viel Erbarmen im Herzen Gottes für euch. Sein Herz brennt doch noch. Und wenn ihr zu ihm zurückkehrt, dann werdet ihr mit Sicherheit nicht beschämt und dann werdet ihr nicht umkommen. Halten wir fest, was zu tun ist, um Volk Gottes zu sein und zu bleiben. Auf Gott hören, seinem Wort folgen und ihm die Treue halten. Petrus drückt das mit einem anderen Bild aus. Er sagt, was ihr machen sollt, um dran zu bleiben, um Gottes Volk zu sein und zu bleiben, ist nach Gottes Wort gieren, wie ein Baby nach Milch seiner Mutter schreit. Es brüllt so lange aus Leibeskräften, bis sein Bedürfnis gestillt ist. Und so möchte Gott, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Der Apostel Petrus schreibt seine aufmunternden Worte an eine Gemeinde, die sich im Abseits fühlt. Sie werden verachtet von ihrer Umgebung, sie werden verspottet, nicht für voll genommen, hier und da auch schikaniert und bedroht. Es ist durchaus möglich, dass sie demnächst Verfolgung erleiden müssen. Und deswegen leiden sie so etwas unter Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstzweifeln. Ihr dürft es mir glauben, sagt der Apostel, ihr seid nicht auf dem Holzweg, euer Weg mit Jesus ist richtig. Ihr bezieht euren Selbstwert aus der Wertschätzung Gottes selber. In seinen Augen seid ihr wertvoll und daraus sollt ihr Trost und sichere Zukunftshoffnung schöpfen. Ich kenne ja eure Gemeinde hier in Schwelm nicht und ich weiß nicht, in welcher Phase ihr gerade seid. Ist es eine gute oder eine schwierige Phase? Aber das eine weiß ich, dass Gott auch zu euch sagt, du bist wertgeachtet in meinen Augen und ich habe dich lieb. Zweitens, die Gemeinschaft. Und da sind wir bei dem Lied, was wir miteinander gesungen haben, vom Stein, der eingebaut ist. Bei dem Bild vom Hausbau ist es ja so, der einzelne Stein, der da einfach nur rumliegt, was nützt der? Eigentlich gar nichts. Er erfüllt nur seinen Sinn und Zweck, wenn er an seinem Platz in den Bau eingefügt ist. Dort hat er Berührung, Kontakt mit den Nachbarsteinen, oben und unten und rechts und links. Er trägt und wird getragen. Und das ist ja eine Binsenweisheit, dass wir sagen, das Ganze ist mehr als die Summe seiner einzelnen Elemente. Die einzelnen Steine bilden also etwas Sinnvolles, Ganzes, Neues, einen schönen Bau, einen Tempel. Und deswegen kann man auch nicht einen einzelnen Stein wieder herausziehen. Da wäre dann nicht nur ein hässliches Loch. Nein, das ganze Bauwerk verlöre seine Stabilität. Nun sind wir Kinder unserer Zeit und die raunt uns immer wieder zu, du kannst machen, was du willst, setz deine eigenen Prioritäten, Hauptsache dir geht es gut, du musst dich gegen die anderen absetzen und dich profilieren. Aber das funktioniert nicht in unserer ganzen Gesellschaft, in der menschlichen Gemeinschaft funktioniert das schon nicht und erst recht nicht in der Christengemeinschaft. Eine privatisierte christliche Existenz ist ein Unsinn, sagt der Ausleger Gottfried Vogt an unserer Stelle. Eine privatisierte christliche Existenz, das geht gar nicht. Du kannst dein Christsein nicht leben ohne die Gemeinschaft, ohne den Gottesdienst. Worum geht es im Gottesdienst? Dass ich meine Bedürfnisse gestillt bekomme, nach einer Heimat, nach einem guten geistlichen Wort für die Woche? Ja, sicher auch, aber nicht nur. Im Gottesdienst stellt sich das ganze Volk Gottes als Einheit dar. Die Einheit, die gemeinsam vor ihrem Herrn steht und ihm Lob bringt, das Lob, das ihm gebührt. Die Einheit, die als Ganze die Zuwendung Gottes, den Segen Gottes empfängt. Und davon schließe ich mich aus, wenn ich den Gottesdienst ohne Not versäume. Und damit treffe ich nicht nur mich selber, sondern auch Gott. Denn ich versage Gott den Ruhm, der ihm in der Gemeinschaft des Gottesvolkes gebracht wird. Und da fehlt meine Stimme dann im Gesang. Und dann fehlt mein Herz beim gemeinsamen Gebet. Aber bin ich nicht unsichtbar verbunden mit der Christenheit, wenn ich zum Beispiel an einem Fernsehgottesdienst teilnehme, mich dort einschalte? In der Corona-Notzeit oder auch für Menschen, die alt und so krank sind, dass sie nicht mehr kommen können, da ist das eine gute Lösung. Aber jetzt, wenn alle Beschränkungen wegfallen, dann wollen wir uns doch sehen und erleben. Virtuelles haben wir genug in dieser Welt. Und wir wissen es doch, es ist nicht dasselbe wie die gefühlte, geschmeckte, gehörte und gesehene Wirklichkeit. Und ob die anderen nicht gerade mich brauchen? Ich bin überzeugt, für jeden Christen ist es wichtig zu wissen und möglichst hautnah zu erleben, ich bin Teil eines größeren Ganzen, da gehöre ich einfach hin. Drittens, die Aufgabe. Wofür ist die Gemeinde, das Volk Gottes, da? Sie existiert nicht nur um ihrer selbst willen, dass sie schön aussieht und gut dasteht und jeder und jede in ihr geistlich gut genährt und gesegnet ist. In unserem Text wird die Gemeinde so bezeichnet: Ihr seid das königliche Priestertum. Wir alle sind Priester, sagt hier Petrus. Gut, vom Priestertum aller Gläubigen haben wir schon gehört, aber trotzdem, wenn wir das Wort Priester hören, dann überrascht uns das doch ein bisschen. Was für ein Bild haben wir von Priestern? Vielleicht denken wir da als erstes an den Priester in der katholischen Kirche. Was ist ein Priester? Ein Mensch, der Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, der sich in den Spalt stellt und eine Brücke baut. Und Priester sind ganz konzentriert auf ihren Dienst und Auftrag. Und wie sieht der aus? Der priesterliche Dienst orientiert sich in zwei Richtungen. Einmal sehen wir, wenn wir denn alle Priester sind, ganz auf Gott. Wir weihen uns ihm, wir stellen uns ihm mit allem, was wir sind und haben, zur Verfügung. Wir könnten zugespitzt sagen, wir geben uns ihm als Opfer hin. Praktisch gesagt, wir fragen ihn immer wieder, was er für uns zu tun hat. Wir suchen seinen Willen und wir möchten seinen Willen von ganzem Herzen tun. Und dieses Suchen nach Gottes Willen, und das macht ihr genau richtig, passiert im gemeinsamen Gebet. Ich habe von dem Zoom-Gebet gehört, oder habt ihr ja bekannt gegeben, in dem ihr gemeinsam Gott bittet um einen neuen Pastor oder Pastorin. Das ist genau richtig. Darin dürfen wir nicht müde werden, Gottes Willen im Gebet miteinander zu suchen. Also, wir sehen ganz auf Gott und wollen von ihm seinen Auftrag und seine Weisung bekommen. Und die andere Richtung, auf die wir uns konzentrieren als Priesterschaft, ist die Menschen. Wir kommen aus der Nähe Gottes und überbringen den Menschen sozusagen, was wir in der Nähe Gottes erlebt haben. Die Freude, die Vergebung, den Trost, die Hoffnung. Und wir verkündigen den Menschen die Wohltaten dessen, so heißt es bei Luther, die Wohltaten dessen, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt hat. Diese Wohltaten Gottes oder Tugenden oder Vortrefflichkeiten Gottes, wie das in den Übersetzungen heißt, ja, das ist das, was uns an Gott begeistert. Im chinesischen Restaurant gibt es ja so ein Gericht, das nennt sich die sieben Köstlichkeiten oder so ähnlich. Und da habe ich gedacht, wie köstlich ist es doch, an Gottes Tisch zu speisen. Und von diesen Köstlichkeiten sollen wir den Menschen um uns herum den Mund wässrig machen. Ein Priester hat noch mehr Aufgaben. Wir sollen verkündigen, Gottes Wohltaten, Gottes gute Taten. Und wir haben die Aufgabe, Menschen im Namen Gottes zu segnen. Mal im Stillen, zum Beispiel die Menschen, die uns im Bus gegenüber sitzen. Wir fahren öfter jetzt in den öffentlichen Bussen. Oder auch Menschen zu segnen laut nach einem Gespräch. Wenn wir das Gespräch zu Ende haben, dass wir das ruhig sagen, Gott segne dich. Und noch etwas, was Priester tun. Sie nehmen die Not der Menschen, ihr Elend, sogar ihre Schuld ein Stück auf sich und tragen diese Schuld und die Not der Menschen wieder vor Gottes Angesicht. Und das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt für uns zu denken, denn wir neigen dazu, die Menschen zu verdammen für ihre Sünde und uns darüber zu erheben. Aber Jesus ist ja unser Vorbild und wir gehen ihm nach. Wir sind seine Nachfolger. Er wird der große hohe Priester genannt. Er hat die Last der Welt auf sich genommen. Und solche Lastenträger für die Welt zu Gott hin, das sollen die heiligen Priester Gottes auch tun. Es wäre leichter, sich abzusetzen von der Welt, von der schlimmen Welt und es sich im Raum der Gemeinde gemütlich zu machen. Aber dazu sind wir nicht bestimmt. Und das finde ich auch wieder gut bei euch, dass ihr eure konkrete priesterliche Bestimmung sucht. Was sollen wir für die Menschen hier in Schwelm tun? Zu wem sind wir ganz besonders geschickt? Und wenn ihr danach weiterfragt, Gott wird euch die Antwort nicht vorenthalten. Ich muss Schluss machen. Wir haben uns heute etwas sagen lassen von diesem sehr gehaltvollen Text. Und ich glaube, man könnte auch noch in verschiedene andere Richtungen den Text auslegen. Aber das wollen wir mitnehmen. Kommt zu Jesus, dem lebendigen Stein. Lasst euch einbauen als lebendige Steine in das geistliche Haus. Lasst euch integrieren in das Volk Gottes. Es hat seine besondere Würde. Es lebt von der Gemeinschaft und es darf im Auftrag Gottes priesterliche Aufgaben erfüllen. Hier ganz konkret vor Ort. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir unser Leben und auch das Leben als Gemeinde auf dir aufbauen dürfen, dass du unser festes Fundament bist. Dass nichts und niemand daran rütteln darf, dass wir auf diesem festen Boden stehen. Herr, und so wollen wir uns dieser Würde auch bewusst sein, die du uns schenkst als deinem Volk. Wie auch immer wir aussehen, ob wir klein oder groß sind, du siehst ja, wie es um uns steht. Und du versprichst uns, dass du zu uns hältst und uns trägst. Und ich bitte dich für die Gemeinde hier in Schwelm, dass du sie treu begleitest, ihnen Kraft gibst, ihnen deinen Frieden schenkst und auch die Aufgabe zeigst, die sie erfüllen sollen in deinem Auftrag hier in ihrer Stadt. Und schenke ihnen auch einen guten Hirten, der sie begleitet, ein Stück auf dem Weg als Gemeinde, einen guten Pastor oder eine Pastorin. Auch darum bitte ich dich. Amen.